Vor 5 Wochen hätte ich schon noch nicht gedacht, dass ich hier stehe. Das war jetzt eher eine kurzfristige, relativ kurzfristige Übernahme. Melanie wird auch noch mal über die Jahreslosung predigen, so wie ich sie verstanden habe, aber erst im April. Genau, also ihr könnt euch freuen, es wird weitergehen. Ja, ein Wort. Die Männerband hat vorhin schon gesagt, sie macht mir es schwer mit einem Wort. Meine Predigt wird etwas länger sein als ein Wort, aber ich wünsche mir für euch, dass euch ein Wort heute Morgen einfach ins Herz fällt. Das reicht ja schon. Mehr braucht ihr ja gar nicht. Ja, 2026, ein neues Jahr. Wie ein unbeschriebenes Blatt Papier. Oder habt ihr schon die ersten Einträge im Kalender? Die ersten Termine? Schöne wie Urlaube, aber vielleicht auch nicht ganz so schöne. Ein neues Jahr bringt natürlich auch eine neue Jahreslosung. Und die für dieses Jahr, haben wir schon gehört, lautet: Gott spricht, siehe, ich mache alles neu. Wie ermutigend. Wer wünscht sich das nicht? Alles neu. Schön wär's, oder? Ein neues Haus, ein neues Auto, eine neue Arbeitsstelle, neue Beziehungen, neue Familie. Es ist doch ein Satz, den Gott selbst zu uns spricht. Das ist doch mal eine Zusage. Allerdings sind es Worte, durch die Gott uns einen Blick auf das große Ziel schenkt, auf die Zukunft. Eine neue Welt, ohne Leid, Schmerz und Tränen. Es geht nicht um meine Wünsche und Vorstellungen von dem, was ich gerne Neues hätte. Und doch steckt sehr vieles in diesem Versprechen. Denn Gott ist ein Gott der Neuanfänge. Fängt bei euch etwas neu an? Wechselst du dieses Jahr die Schule oder deine Arbeitsstelle? Oder gehst du in den Ruhestand? Musst du umziehen? Neue Beziehungen bauen? Egal wie dein Leben bisher verlief oder wie festgefahren dein Leben scheint, bei Gott gibt es immer einen Neuanfang. Gerade jetzt, wo das neue Jahr anfängt, wo wir noch nicht absehen können, was auf uns zukommen wird, ist es eine wunderbare Verheißung. Wie auch immer sich dieses Jahr entwickeln wird, Gott ist dabei. Und wir haben immer die Möglichkeit, neu anzufangen. Vor allem mit ihm. Es bedeutet auch, Altes darf losgelassen werden. Denn nur wenn ich Altes loslasse, kann etwas Neues entstehen. Das können ganz unterschiedliche Dinge sein. Vielleicht sind es Verletzungen, die du schon lange mit dir herumschleppst. Beziehungen, die dir nicht gut tun und trotzdem hast du bisher daran festgehalten. Eine Schuld aus vergangenen Tagen, die noch nicht vergeben ist. Enttäuschungen, die du erlebt hast oder gerade im Moment erlebst, weil Dinge nicht so laufen, wie du sie dir wünschst. Weil Gebet nicht so erhört wird, wie du denkst, dass Gott es doch erhören müsste. Aber gerade das dürfen wir loslassen. Denn aus all dem will Gott etwas Neues machen. Denn er sagt: Siehe, ich mache alles neu. Gott ist schon dabei. Er macht, nicht er wird machen. Gott ist aktiv, immer an der Arbeit. Und Gott bleibt nicht beim Alten stehen. Er will in deinem Alltag Neues schaffen, in deinen Beziehungen, in deinem Glauben, in deiner Hoffnung. Dieses Neue beginnt oft im Kleinen. Vielleicht ist es ein versöhnendes Gespräch, das du heute direkt nach dem Gottesdienst führst. Oder es ist ein mutiges Gebet, das du wagst. Ein wichtiger Schritt, den du schon lange aufschiebst. Gott ermutigt uns mit diesem Wort. Er will das Neue schaffen. Ich muss mich nur darauf einlassen. Seid ihr dabei? Darf Gott Neues machen? Die Jahreslosung für 2026 steht also im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung. Aber es ist nicht das einzige Mal, dass Gott dies sagt. Wir lesen bereits im Alten Testament, im Buch des Propheten Jesaja: Siehe, ich will ein Neues schaffen. Jetzt wächst es auf. Erkennt ihr es denn nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Die Tiere auf dem Felde werden mich preisen, die Schakale und die Strauße, denn ich gebe in der Wüste Wasser und Ströme in der Einöde, zu tränken mein auserwähltes Volk. Hier spricht Gott zu seinem Volk Israel. Die Israeliten haben sich lange gegen Gott aufgelehnt, waren ungehorsam, aber Gott hat sein Volk trotzdem nicht vergessen. Er verspricht ihnen, dass er etwas Neues schaffen wird. Und hier sagt er, es hat schon begonnen. Das Volk Israel steckt in einer geistlichen Wüste. Sie wurden oft überfallen, es gab viele Kriege, sie wurden deportiert in andere Länder, aber Gott hat sie nicht aufgegeben. Er hat sein Volk auf diese Weise für sein Verhalten bestraft, aber er hat es nicht vergessen. Und nun sagt er zu den Israeliten, ich mache alles neu. Und es hat schon begonnen. Es wächst schon auf. Gott hat das Volk Israel im Blick. Er hat diese Wüstenzeit gesehen und er sieht auch deine Wüste. Gott ist da. Er kennt deine Herausforderungen und Enttäuschungen, deine Kämpfe. Aber er verspricht, ich schaffe etwas Neues und es hat schon angefangen. Dieses Neue kommt oft unerwartet. Wo du dich ausgetrocknet, ausgedörrt fühlst, will Gott dich neu bewässern. Wo du keinen Weg siehst, bahnt Gott einen neuen Weg. Befindest du dich in einer Wüste? Vielleicht in einer Sandwüste mit Kakteen um dich herum? Stacheligen Mitbewohnern, die dir das Leben schwer machen? Denk daran, die Wüste lebt. Im Moment scheint sie tot und jedes Leben ist aus ihr verschwunden. Aber wenn es regnet, kommen wunderbare Pflanzen daraus hervor, die man nie vermutet hätte in dieser Wüste. Oder befindest du dich in einer Steinwüste? Deine Wege sind mühsam und anstrengend. Sie kosten dich so viel Kraft. Aber auch hier gilt, Gott macht alles neu. Eventuell ist hier aber deine Aufgabe mitzuhelfen, den ein oder anderen Stein mit eigener Hand selbst wegräumen und zum Wegbereiter werden. Die Hindernisse aus dem Weg schaffen. Manchmal ist es unser eigener Dickkopf, der für die Steine auf unserem Weg sorgt und ihn mit der Zeit zur Steinwüste werden lässt. Vielleicht befindest du dich aber auch in einer Betonwüste. Alles scheint grau in grau. Depression macht sich breit. Jegliche Schönheit ist verloren gegangen. Du sehnst dich nach Sonne und Licht, nach Farben, nach etwas Grünem, nach Leben. Denk daran, der kleinste Löwenzahn findet auch hier eine Möglichkeit, Wurzeln zu schlagen. Gott wird auch da Neues schaffen. Seine Verheißung gilt auch für dich, gerade jetzt, hier und heute. Neues schaffen. Gott verspricht es einmal im Alten Testament und einmal im Neuen Testament. Aber sehen wir es auch? Steht es noch aus, so wie es uns die Offenbarung sagt, dass es erst am Ende der Zeit sein wird? Oder gilt es doch nur für das Volk Israel? Aber auch da hat sich noch nicht alles erfüllt. Ist es allein Gott, der das Neue schafft, oder haben wir dabei auch eine Aufgabe? Im zweiten Brief an die Gemeinde in Korinth schreibt der Apostel Paulus: Wenn also jemand mit Christus verbunden ist, ist er eine neue Schöpfung. Was er früher war, ist vergangen. Seht doch, etwas Neues ist entstanden. Die Elberfelder Bibel sagt uns sogar, alles ist neu geworden. Und das schreibt uns Paulus, früher Christenverfolger, nun ein feuriger Jesus-Nachfolger. Er wurde also nicht nur ein bisschen neu. Wenn wir Jesus als Chef in unser Leben einladen, hat er uns von Grund auf neu gemacht. Und was genau er neu gemacht hat, das lesen wir bereits im Alten Testament, im Buch vom Propheten Hesekiel. Da sagt Gott zu seinem Volk: Ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Das versteinerte Herz nehme ich aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges dafür. Wir haben also ein neues Herz und einen neuen Geist bekommen, in dem Moment, als wir Jesus als unseren Herrn angenommen haben, als wir ihn zum Chef unseres Lebens gemacht haben, haben wir ihm unser altes Herz übereignet. Wie das allerdings so ist mit neuen Sachen, bleiben sie nicht lange neu, wenn wir sie nicht genug pflegen. Wir haben nicht nur einen neuen Geist und ein neues Herz bekommen, um sie dann verwildern zu lassen. Damit ist auch eine Aufgabe verbunden. Paulus geht immer wieder auf diese Aufgabe ein. So schreibt er an die Gemeinde in Rom: Richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern und euch dadurch umgestalten, sodass ihr prüfen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob es Gott gefallen würde und ob es zum Ziel führt. Wir müssen uns also erneuern lassen. Es ist kein Automatismus. Es bedarf unserer Zustimmung. An die Gemeinde in Ephesus schreibt Paulus: Lasst euer Denken von dem prägen, was den Menschen auszeichnet, den Gott neu in euch geschaffen hat, in Wahrheit von Gott gerecht gesprochen und angenommen zu sein. Paulus fordert uns auf, unser Denken prägen zu lassen. Und zwar von der Wahrheit, dass Gott uns gerecht gesprochen und angenommen hat. Angenommen als sein Kind. Das ist unsere neue Identität. Sind wir uns dessen bewusst? Und das Prägen ist kein einmaliges Ereignis, sondern ein täglicher Prozess. Unsere neue Identität soll und muss tief in uns eingegraben sein. Es bedeutet, dass Gott uns von innen heraus verändert. Unsere Gedanken, Einstellungen und unser Herz. Wir sind mit Gott gemeinsam unterwegs. Wir arbeiten praktisch Hand in Hand mit ihm. Er selbst macht den Unterschied. Wir müssen uns nicht selbst neu machen. Gott schenkt uns durch seinen Geist die Kraft dazu. Er erneuert uns, Tag für Tag. Es liegt an uns, wie viel Raum wir Gott geben, uns umzugestalten nach seinem Bild. Sind wir bereit, uns von Gott in unser Leben hineinreden zu lassen? Bin ich bereit für etwas Neues, auch wenn ich jetzt noch nicht weiß, was es sein wird? Und wie sieht nun diese Erneuerung in unserem alltäglichen Leben aus? Fest steht, zwischen dem Leben ohne Jesus und dem Leben mit Jesus muss es einen Unterschied geben. Denn wir wurden beschenkt mit einem neuen Herzen und einem neuen Geist. Aber es gilt auch, dass wir meistens noch viel zu lernen haben. Und dazu gibt uns Paulus wichtige Tipps. Die findet ihr auch im Kapitel 4 des Epheserbriefes. Sein erster Tipp: Legt das Lügen ab und sagt zueinander die Wahrheit, denn wir alle sind Glieder am Leib von Christus. Ein klares Wort, für manche nie ein Problem gewesen. Doch manchmal merken wir gar nicht, dass wir die Unwahrheit sagen. Wir flunkern, mogeln, benutzen Halbwahrheiten. Aber Lügen, das machen nur die anderen. Aber es heißt ja eben nicht nur, lügt nicht, sondern auch, sagt die Wahrheit. Auch bei der Steuererklärung. Auch wenn die Kassiererin sich verrechnet hat. Tipp 2. Versündigt euch nicht, wenn ihr in Zorn geratet. Versöhnt euch wieder und lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Wenn du dich also über etwas oder jemanden ärgerst, dann komm mit Gott darüber ins Gespräch. Sprich mit ihm über deine Gefühle. Er hilft dir zu vergeben, Zorn loszulassen und auch den ersten Schritt zu tun, auf den anderen hin. Und das sollen wir möglichst am gleichen Tag tun. Sein dritter Tipp: Gebt nicht Raum dem Teufel oder je nach Übersetzung, gebt dem Versucher keine Chance. Es scheint im ersten Moment ein schwieriger Vers, aber auf der anderen Seite auch wieder nicht. Der Teufel ist der Versucher. Er hat Jesus in der Wüste versucht, wollte seine Anbetung, wollte Jesus davon abbringen, sein Leben für uns zu geben. Und heute versucht der Teufel uns davon abzuhalten, Jesus nachzufolgen. Er redet uns ein, dass wir die Erneuerung eh nicht schaffen. Ob das mit dem neuen Herzen wirklich so stimmt? Und auf diese Stimme sollen wir nicht hören, ihr keinen Raum geben. Gott möchte unser ganzes Herz, den ganzen Raum. Er ist ein eifersüchtiger Gott. Der vierte Tipp von Paulus: Wer vom Diebstahl gelebt hat, muss jetzt damit aufhören. Er soll seinen Lebensunterhalt durch eigene Arbeit verdienen und zusehen, dass er auch noch etwas für die Armen übrig hat. Betrifft uns ja alle nett, oder? Diebstahl. Aber Diebstahl muss sich nicht nur auf materielle Dinge beziehen. Man kann Menschen auch Zeit stehlen. Da sollten wir uns auch hinterfragen: Stehle ich meinen Mitmenschen Zeit? Oder stehle ich meinem Chef Zeit, indem ich während der Arbeit private Dinge erledige? Sein fünfter Tipp: Verletzt andere nicht durch lieblose Kritik. Sorgt lieber dafür, dass ihr immer wieder ein gutes Wort habt, das anderen gut tut und ihnen in ihrer Situation hilft. Nur so können diese Menschen etwas von der Liebe und Gnade Gottes erfahren. Wir sollen also gute Worte reden, Worte der Erbauung, Worte, ja, die uns gut tun, uns nicht gegenseitig niedermachen. Kein Mobbing, kein Shitstorm, kein Rufmord, auch nicht online. Wir reden ja ziemlich viel, wenn der Tag lang ist. Und wir tun gut daran, auf unsere Worte zu achten. Eine Hilfe dazu können die drei Siebe sein, eine Erzählung, die Sokrates zugeordnet wird. Ein Mann kam zu Sokrates und wollte ihm etwas Schlechtes über einen Freund erzählen. Daraufhin fragte Sokrates, ob er das, was er erzählen wolle, durch die drei Siebe habe laufen lassen. Der Mann wusste nicht, was Sokrates meinte, und dieser erklärte, mit den drei Sieben hat es Folgendes auf sich. Das erste Sieb ist das Sieb der Wahrheit. Ist die Information, die ich weitersagen will, wahr? Das zweite Sieb ist das Sieb der Güte. Ist die Information, die ich weitergeben will, gut? Und das dritte Sieb ist das Sieb der Notwendigkeit. Ist es notwendig, das weiterzuerzählen? Der Mann ging wieder weg, ohne seine Geschichte zum Besten gegeben zu haben. Denn er konnte keine dieser Fragen mit Ja beantworten. Wenn wir diese Siebe in unserem Leben einüben werden, werden wir manche Dinge nicht mehr sagen. Da könnte es an manchem Esstisch oder Stammtisch ziemlich still werden, vermute ich mal. Der sechste Tipp. Beleidigt nicht durch euer Verhalten den Heiligen Geist. Er ist wie ein Siegel, das Gott euch aufgedrückt hat. Und er verbürgt euch die endgültige Erlösung. Gott hat uns seinen Geist geschenkt. Als Ratgeber und Stellvertreter seines Sohnes. Jesus sagte: Ich gehe jetzt, aber ich sende euch den Heiligen Geist. Er wird euch in alle Wahrheit führen. Also ist es wichtig, dass wir uns Zeit nehmen, um auf den Heiligen Geist zu hören. Und nicht nur hören, sondern auch tun, was wir gehört haben. Der siebte Tipp. Fort also mit aller Bitterkeit, mit Wut, Zorn und gehässigem Gerede. Schreit euch nicht gegenseitig an und verbannt jede Bosheit aus eurer Mitte. So sollen wir uns also nicht verhalten. Eigentlich leicht zu verstehen. Je nachdem, wie man sozialisiert ist, kein Problem. Aber wenn man in einem Umfeld aufgewachsen ist, wo Anschreien normal war, bedarf es der Übung, diese Dinge abzulegen. Wie gut, dass wir den Heiligen Geist an unserer Seite haben. Und sein achter Tipp, Paulus schreibt nicht nur, wie wir es nicht machen sollen, sondern er gibt uns auch Ratschläge, wie wir gut miteinander umgehen. Nämlich, seid freundlich und hilfsbereit zueinander und vergebt euch gegenseitig, was ihr einander angetan habt. So wie Gott euch durch Christus vergeben hat, was ihr ihm angetan habt. Vergebung, auch das ist ein großes Lernfeld. Dazu könnte ich wahrscheinlich irgendwann mal eine eigene Predigt schreiben. Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft sind leichter einzuüben. Lasst uns Vorbilder suchen, von denen wir das lernen können. Aber auch Vergebung müssen wir einüben. Und je schneller wir bereit sind zu vergeben, desto leichter fällt es uns. Wenn wir es auf die lange Bank schieben, um Vergebung zu bitten oder Vergebung auszusprechen, stellen wir uns nur selbst ein Bein. Wir geraten in ein Gedankenkarussell, durch das wir dem Teufel Raum geben. Eher wird dann versuchen, uns einzureden, dass es doch gar nicht so schlimm war, dass wir doch gar nicht schuld sind, dass es doch der andere war. Lernen wir also von Paulus und ziehen den neuen Menschen an. Dann sind wir auf dem besten Weg der Erneuerung. Und wir können sicher sein, wir müssen uns nicht selbst neu machen. Gott schenkt uns durch seinen Geist die Kraft dazu. Dann können wir uns freuen auf alles, was Gott neu macht. Jetzt schon und auch in Zukunft. Denn wenn jemand zu Christus gehört, also ihn als seinen Herrn und Erlöser angenommen hat, dann ist wirklich etwas ganz Neues entstanden. Ein solcher Mensch ist mit Gott versöhnt, weil Gott durch Christus alles mit sich versöhnt hat. Amen.